Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer. Wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 24. April 2019 in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Schlagern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident, die Sicherheitsapparate sollten die Sicherheitsstabilität nach den Wahlen bewahren. Präsident, die KPPS Wahl mit Arbeiter sind Kämpfer der Demokratie. Präsident, die Stabilität des Preises der Hauptnahrungsmittel im fasten Monat sollten bewahrt werden. Präsident beauftragte Ministerien, Investitionsausgabe zu stärken. Indonesien prüft das Exportpotenzial nach Timor-Leste. INI lädt den Präsidenten zum Internationalen Notarkongress ein. Anpflanzung von 2000 Mangrovenbäumen bezeichnet den Tag der Erde in Palu. Und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragte den Befehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, den Leiter der indonesischen Polizei Polri und den Leiter des Staatsgeheimdienstes BIN, die Minister und die Leiter der Institute, die Stabilität der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung nach den Wahlen 2019 zu stärken. Das sagte Joko Widodo gestern, den 23. April, bei der Eröffnung der Plenarsitzung im Präsidentenpalast Bogor West Java. Er fuhr fort, dass die heutige Lage nach den Wahlen bei den Gesellschaften eine normale Sache in der Durchführung des demokratischen Festes sei. Einige Störungen würden bei den Wahlen immer vorhanden sein. Er ermahnte aber, dass diese Störungen die Sicherheit und die öffentliche Ordnung nicht negativ beeinflussen sollten. Wie bereits bekannt wurden, die Gesellschaften vom Anspruch des Sieges von verschiedenen Seiten beunruhigt, obwohl die Stimmenauszählung von der Wahlkommission noch nicht fertig sei, erklärte der Präsident weiter. Der Präsident forderte die Gesellschaften auf die offizielle Veröffentlichung von der Wahlkommission zu warten. Der indonesische Präsident Joko Widodo sprach ein tiefes Beileid für den Tod der Wahlmitarbeiter KPPS aus. Der Präsident dankte auch den Freiwilligen dafür, dass sie im Wahlprozess im Zentral und Regionen im ganzen Tag hart gearbeitet haben. Joko Widodo benannte, dass sie die Durchführung der Wahlen als Kämpfer der Demokratie unterstützt hätten. Das sagte Joko Widodo am 22. April der Presse in Jakarta. Außerdem danke er dafür, dass die Wahlen reibungslos stattgefunden hätten, sodass alle Indonesier ihre alltäglichen Aktivitäten wieder durchführen könnten. Präsident Joko Widodo ermahnte seine Minister, die Stabilität des Preises der Hauptnahrungsmittel im heiligen Monat Ramadan zu bewahren, damit die Muslim den Fastenmonat ruhig erledigen. Da sagte Joko Widodo gestern den 23. April bei der Eröffnung der Plenarkabinettssitzung im Präsidentenpalast Bogor West Java. Laut ihm solle die Stabilität des Preises und die Versorgung von Hauptnahrungsmitteln während des Fastenmonats ausgeführt werden, damit sie von den Gesellschaften leicht erreicht werden können. Der indonesische Präsident Joko Widodo beauftragte alle Ministerien und Institute, um Investitionsausgaben zu stärken und erhöhen. Außerdem sollten die Verwendung des Budgets in jedem Ministerium und Institut realisiert werden. Das sagte Joko Widodo gestern, den 23. April, bei der Eröffnung der Kabinettsplenarsitzung zum Thema Staatsetat 2020 im Präsidentenpalast Bogor, West Java. Außerdem beauftragte der Präsident auch jedes Ministerium, um die Ausgabe für den Koch der Waren maximal zu reduzieren. Der Präsident betonte, dass die Regierung die Verwendung des Staatsetats 2020 für die Entwicklung der Arbeitskräfte in den Vordergrund stelle. Der indonesische Landwirtschaftsminister Andi Amran Sulaiman sagte der Presse in Jakarta, dass Timor-Leste Reis aus Indonesien importiere. Er könne aber noch nicht wissen, wie groß dieses Reisexportpotenzial sei. Minister Amran Sulaiman vermutet, dass das Reisexportpotenzial von Timor-Leste etwa 1,5 Millionen Tonnen wie Malaysia erreichen würde. Neben Reis brauche Timor-Leste auch Hühner und Eintagkuchen DOC aus Indonesien. Die sollte aber Indonesien und Timor-Leste weiter erörtern. Momentan importiere Timor-Leste DOC aus Indonesien über Malaysia, erklärte Minister Amran Sulaiman weiter. Indonesien wird im nächsten November das Gastgeberland des Internationalen Notarkongresses sein. Dieser Kongress wird von der Internationalen Notarorganisation UINL durchgeführt. In diesem Zusammenhang sagte die Leiterin des Verbandes der Indonesischen Notare INI, Yualita Widyadari, am Dienstag, den 23. April, im Präsidentenpalast Bogor West Java, dass Indonesien eine wichtige Rolle in der UINL-Organisation gespielt habe. Zufolge habe Indonesien die Verweisung für die Notarfrage in vielen UINL-Mitgliedsländern, da das Zivilrechtssystem, das von Indonesien angewandt werde, mit dem internationalen Notarsystem übereinstimme. Dafür lade sie Präsident Joko Widodo dazu ein, diesen internationalen Notarkongress zu eröffnen, um die Diplomatie der indonesischen Notarangelegenheiten bei internationalen Foren zu fördern.
Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan dua hal. Yang pertama adalah undangan dari kami, sekiranya Bapak berkenan.
Daher lassen Sie mich mit Demut zwei Dinge sagen. Die erste ist unsere Einladung, wenn Sie sich freuen, im November einen internationalen Kongress zu eröffnen. Und das zweitwichtigste ist unser Wunsch, dieses wichtige Mandat mit der Regierung zu teilen und Indonesien stolz zu machen. Wir erwarten eine große Unterstützung von der Regierung für die Durchführung dieses Kongresses, wer gewählt werden würde, um die INI-Organisation in Zukunft zu leiten. Wir möchten, dass dieses Mandat kein persönliches Mandat ist, sondern ein Mandat für alle INI-Mitglieder und auch für unser geliebtes Indonesien. Das Mitglied dieser Notarorganisation besteht aus 88 Ländern. 22 davon sind die EU-Länder und 15 andere Länder sind die G20-Mitgliedsländer. Indonesien hat diese internationale Notarorganisation in der Periode 2016 bis 2017 geleitet. Tausende Umweltaktivisten aus verschiedenen Bewegungen und Sozialinstituten sowie nationalen Organisationen feierten den Tag der Erde in Palu in der Provinz Central Sulawesi. Sie pflanzten 2000 Mangroven Samen in einigen Punkten im Golf Palu an. Der Organisator dieser Aktivität, Rusdianto Iskandar, sagte am letzten Montag, den 22. April, bei der Anpflanzung dieser Mangroven Samen in Bamnua Tawaili Palu, dass 2000 Samen in 4 Punkten angepflanzt werden sollten. Die Anpflanzung dieser Mangrovenbäume diene nicht nur als Gedenkfeier des Tages der Erde, sondern auch als Bewältigung des Klimawandels in der Hauptstadt der Provinz Central Sulawesi, Palu. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.102,19 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 14.267,18 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.189 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75,95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Unser Kommentar hat heute das Thema Die Bombenanschläge in Sri Lanka. Vor 5 Wochen gab es einen schockierenden Angriff auf weit entfernte Kultstätten in der südlichen Hemisphäre, nämlich in Neuseeland. Die Welt war jedoch erneut schockiert über die Bombenanschläge in Gotteshäusern und Hotels am Sonntag, den 21. April in Colombo, der Hauptstadt von Sri Lanka, und mehreren anderen Städten. Der Vorfall tötete 321 Menschen, darunter 31 Ausländer. Dieses Ereignis ereignete sich fast gleichzeitig, als mehrere Personen selbst Mordattentate detonierten. Die Behörden in Colombo beschuldigten den Vorfall von einer lokalen Gruppe inszeniert worden zu sein, die behauptete, einer bestimmten Religion angehört zu haben. Aber sofort wurde eine Verantwortlichkeitserklärung von einer ISIS-Gruppe abgegeben. Die Polizei verhaftete nach dem Vorfall mindestens 40 Personen. Die Ermittler untersuchen immer noch, ob es eine Verbindung zwischen lokalen Terrorgruppen und globalen Netzwerken gibt. Die für den Angriff verantwortliche Partei gab an, dieses Ereignis habe etwas mit Ereignissen in Neuseeland zu tun. Sri Lanka ist ein Land, das seit über 25 Jahren Konflikte erlebt, zwischen der Sri Lankischen Regierung und tamilischen Tigeraufständischen, die die nordostliche Region von Sri Lanka kontrollierten, kam es zu einem Bürgerkrieg. Die Rebellion selbst konnte im Jahre 2009 beendet werden. Noch vor 10 Jahren hatte Sri Lanka das Gefühl, dass ein Leben ohne Konflikte bedeutete, obwohl es zwischen der Mehrheit der Buddhisten und Hindus und Muslimen zu Spannungen kam. Der gestrige Angriff wurde von ausländischen Geheimdienstnetzwerken angezeigt. Leider gelangten die Informationen jedoch nicht zu den Regierungsvertretern, da zwischen Präsident Maithripala Sirisena und Premierminister Wickremesinghe keine Harmonie herrschte. Wir hoffen immer, dass es keine solchen Angriffe mehr gibt, die Opfer sind Zivilisten. Dies ist kein Krieg, sondern ein Schlachten. Jeder Glaube lehrt solche grausamen Taten nicht. Ich hoffe, dieses Ereignis wird jedes Land wachsamer machen, da es überall auf der Welt vorkommen kann. Soweit Kommentar. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 24. April. Liebe Zuhörer, wenn mit dem 24. April 1955 an dem die Asiatische-Afrikanische Konferenz geschlossen wurde. Dabei wurde das sogenannte Dasasila Bandung erreicht. Es sind 10 Punkte des Ergebnisses dieser Konferenz, die im Gebäude Merdeka Bandung Westjava ausgehandelt wurden, vor allem um die Unterstützung für den Frieden und die Zusammenarbeit der Welt. An dieser Konferenz nahmen 29 asiatische und afrikanische Länder teil. Es war der erste Versuch der blockfreien Staaten, das weltpolitische Gewicht der Staaten der Dritten Welt zu erhöhen und eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation zu erreichen. Die Eröffnungsrede hielt der erste indonesische Präsident Sukarno. Wichtige Teilnehmer der Konferenz waren der indische Ministerpräsident Nehru und der chinesische Ministerpräsident Chou Enlai. Im Schlusskommuniqué wurden folgende gemeinsame Ziele festgehalten: Beendigung der Kolonialherrschaft in allen noch von europäischen Staaten abhängigen Gebieten, Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker, Gleichberechtigung der Rassen und auch innerhalb der Völker, atomare Abrüstung und friedliche internationale Zusammenarbeit. Liebe Zuhörer, wir kommen nun zum 24. April 1990, an dem das Hubble-Weltraumteleskop der Space Shuttle Discovery im Rahmen der Mission STS-31 in das Orbit gebracht wurde. An Bord waren der Kommandant Liren James Schriever, Pilot Charles Frank Bolden und die Missionsspezialisten Stephen Alan Hawley, Bruce McCandless und Catherine Dyer Sullivan. Das Hubble Teleskop ist ein Weltraumteleskop für sichtbares Licht, Ultraviolett und Infrarotstrahlung, das die Erde in einer Höhe von 575 Kilometern innerhalb von 96 Minuten einmal umkreist. Das Teleskop entstand aus der Zusammenarbeit der NASA und der ESA und wurde nach dem US-Astronauten Edwin Hubble benannt. Wir enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 24. April 2005, an dem Josef Alois Ratzinger als Papst mit dem Titel Papst Benedikt der 16. ernannt wurde. Am 19. April wurde er zum Papst der römischen katholischen Kirche gewählt, um den verstorbenen Papst Johannes Paul II. Zu ersetzen. Als Josef Ratzinger ernannt wurde, war er 78 Jahre alt und der älteste ernannte Papst aller Zeiten. Am 11. Februar 2013 verkündete er seinen Rückzug als Papst aus gesundheitlichen Gründen. Es trat effektiv am 28. Februar 2013 zurück. Er ist der dritte Papst in der Geschichte des römisch-katholischen Kirche, der nach Papst Celestinus der 5. im Jahre 1294 und dem Papst Gregor im 12. im Jahre 1415 zurücktrat. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Das war das Lied mit dem Titel Dengan Nafasmu auf Deutsch mit deinem Atem, das von Samson gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Gianyar wurde als Handwerkstadt der Welt benannt. Der Bezirk Gianyar in der Provinz Bali hat fast 70.000 Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen UMKM im Handwerkssektor. Dieser Bezirk wurde kürzlich als Welthandwerkstadt benannt. Die Auszeichnung dafür wurde am 22. April in Gianyar vom Präsidenten des Asiatisch-Pazifischen Handwerkrates WCC Gada Hijawi Gudumi und von der Leiterin des National Handwerkrates Dekranas Mufidah Yusuf Kala, dem Bezirksleiter Gianyars Anak Agung Gede Mayun verliehen. Dabei sagte Mufidah Yusuf Kala, dass Gianyar als Handwerkstadt der Welt benannt werde, da diese Stadt die längste Handwerkindustrie auf der Welt, nämlich vom Dorf Batu Bulan Celuk Sukawati, Teges, Peliaga Lalang habe. Das indonesische Ministerium für Recht und Menschenrechte hat auch Gianyar ein Urheberrechtszertifikat für geografische Angaben für das sogenannte Silberhandwerke Celuk verliehen. Laut Anak Agung Gede Mayun sei Gianyar nicht nur als Erde der Kunst und der Welterbestadt, sondern auch als Welthandwerkstadt bekannt. Er erklärte weiter, dass diese neue Identität von Gianyar die Chancen für die Handwerker dieses Bezirkes öffnen werde, um eine Interaktion mit den Handwerkern in verschiedenen Ländern zu bilden. Diese Interaktion gilt für die Transaktion und den Technologietransfer sowie die Handelszusammenarbeit. Er hoffte, dass die Handwerker von Gianyar durch diese Chance die Qualität ihrer Produkte verbessern könnten, damit sie global konkurrieren könnten. Die Benennung Gianyars als Welthandwerkstadt ist die erste in Indonesien. Die Leiterin des National Handwerkrates von Gianyar, Ida Ayu Surya Anyani Mahayastra, sagte, dass diese Benennung erreicht werde, da dieser Bezirk die Kriterien für die Entwicklung des Handwerkers erfüllt habe und den Anwohnern Vorteile bringen könne. Sie fuhr fort, dass diese Benennung auch von der Rolle der Bezirksregierung gemeinsam mit dem National Handwerkrat von Gianyar in der Entwicklung und Erhaltung der Handwerkarbeit gefördert werde. Dazu gehöre die Rolle der Ausbildungsinstitute, die den Handwerklehrplan im Lehrplan der Mittelschulen einschließen. Außerdem werde Gianyar von vielen kreativen und innovativen jungen Künstlern unterstützt. Sie erklärte weiter, es wurden 7 Kriterien aus der handwerklichen Industrie in Gianyar beobachtet, um eine Welthandwerkstadt zu werden. Nämlich authentisch, dauerhaft, originell, markhaftig, umweltfreundlich, international und nachhaltig. Bis Ende 2018 konnten fast 70.000 Mikro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen in Gianyar fast 82.000 Arbeiter aufnehmen. Die Handwerkindustrie verwendet unter anderem den Grundstoff aus Holz, Gold, Silber und Bambus. Das war unser Indonesien.
Das war das Lied mit dem Titel Tia auf Deutsch, das von Reza gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren. Liebe Hörerinnen und Hörer der Voice of Indonesia, wir treffen uns wieder im Programm der Baras Indonesia. Heute müssen Sie wissen, dass die Erkundung der Togian-Insel unvergesslich sein wird. Das Hauptziel auf der Insel Sulawesi teilt ihre Schönheit in ihrem Abenteuer. Viele wissen nicht, dass Zentral Sulawesi viele schöne Inseln hat. Die Insel Togian wurde im Jahre 2004 von der Regierung offiziell zum Nationalpark erklärt. Insel Togian ist reich an Korallenriffen sowie seltenen und geschützten Meeresbewohnern. Es gibt 4 Arten von Korallenriffen auf Togian-Inseln, nämlich das Saumriff, das Barrierriff, das Patsirriff und das Atoll. Die Insel Togian ist nicht nur lebendig, sondern auch sehr schön. Es ist auch sehr ruhig und weit weg von Geräuschen, sodass es ein schöner Ort für einen Kurzurlaub oder sogar für den Mond sein kann. Die ruhigen Wellen von Togian eignen sich auch sehr gut zum Schwimmen und Tauchen. Oder man kann an den Küsten bleiben und den weißen Sand und das blaue Meerwasser genießen. Während der Reise auf der Inselgruppe Togian schlagen wir Ihnen auch im Gewässer der Insel Kadidiri zu tauchen und zu schnorcheln oder dort zu fischen, sowie im Wald auf der Insel Malini zu wandern und den Berg Colo auf der Insel Una-Una zu besteigen. Außerdem können die Touristen die Siedlung des Volksstamm Baju in Kabalutan besuchen. Die Insel Togian zu erreichen ist sehr einfach, wenn man von Palu aus mit dem Flugzeug startet und dann nach Tojo Una-Una entweder zu Land oder zu Wasser weitergeht. Die Inseln sind dafür bekannt, dass sie reich an Korallenriffen und verschiedenen seltenen und geschützten Meeresbiota sind. Die Insel wurde von vulkanischen Aktivitäten geformt und ist von üppiger Vegetation bedeckt. Sie wird von Korallenhügelformationen umgeben. Die Felsen und die Strände bieten einigen Meerestieren, wie zum Beispiel grünen Schildkröten, einen Platz zum Leben und Brüten. Die Togian-Inseln sind ein sehr strategisches Ökosystem für kleine Inseln in der Tomini-Bucht und unterstützen sozioökonomisch das umliegende Landgebiet, insbesondere bei der Nutzung von Meeresressourcen. Dies wird sich direkt und indirekt auf die Korallenriffe der Togian Inseln auswirken, sodass eine integrierte und nachhaltige Bewirtschaftung erforderlich ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm der Baras Indonesien. Hier ist Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Es war das Lied mit dem Titel Satu Mimpiku auf Deutsch ein meiner Traum, das von The Groove gesungen wurde. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Lass uns Indonesisch sprechen präsentieren, indem wir Ihnen einige indonesische Vokabeln und Ausdrucksmöglichkeiten vorstellen präsentieren. Und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen.
Uns die Behörde für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Bildung und Kultur. Unser heutiges Thema ist Kamu mau tinggal di rumahku? Auf Deutsch, möchtest du in meinem Haus bleiben? Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Kamu mau tinggal di rumahku? Auf Deutsch, möchtest du in meinem Haus bleiben? Vorstellen. Das Gespräch wird nicht ins Deutsch übersetzt und langsam gesprochen. Die Figur Tony und Joko, der Ort am Prambanan Tempel. Die Hintergrundsituation: Joko weiß, dass Tony im Hotel ist. Daher bietet Joko Tony an, in seinem Haus zu bleiben, solange Tony in Yogyakarta ist.
Kamu mau tinggal di rumahku?
Oh, apakah tidak apa-apa?
Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana?
Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die einen Zusammenhang mit dem heutigen Thema haben. Wir werden diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen, danach können Sie es wiederholen. Kamu mau tinggal di rumahku? Kamu mau tinggal di rumahku? Auf Deutsch, möchtest du in meinem Haus bleiben? Apakah tidak apa-apa? Apakah tidak apa-apa? Auf Deutsch, ist es okay? Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Auf Deutsch, ich freue mich darüber, wenn du in meinem Haus bleibst. Bagaimana? Bagaimana? Auf Deutsch, wie? Kamu baik sekali. Kamu baik sekali. Auf Deutsch, du bist sehr nett. Liebe Zuhörer, jemandem etwas anzubieten, beispielsweise in ihrem Haus zu bleiben, können Sie sagen, kamu mau tinggal di rumahku? Kamu mau tinggal di rumahku? Oder im kompletten Satz, apakah kamu mau tinggal di rumahku? Apakah kamu mau tinggal di rumahku? Auf Deutsch, möchtest du in meinem Haus bleiben? Wenn Sie das Angebot annehmen, können Sie sofort sagen, ja, sei mau. Auf Deutsch, ja, ich möchte. Baiklah. Baiklah auf Deutsch, okay. Oder tentu, tentu auf Deutsch, natürlich. Wenn Sie dies ablehnen, können Sie jedoch antworten, maaf, tidak bisa. Maaf, tidak bisa. Auf Deutsch, Entschuldigung, ich kann nicht. Oder Sie können höflich ablehnen. Dafür sollten Sie sagen wie folgende Beispiele. Kamu mau tinggal di rumahku? Kamu mau tinggal di rumahku? Auf Deutsch, möchtest du in meinem Haus bleiben? Saya mau, tetapi tidak bisa. Saya mau, tetapi tidak bisa. Auf Deutsch, ich möchte, aber ich kann nicht. Maaf sekali ya, auf Deutsch, es tut mir leid. Bevor wir unser Programm beenden, lass uns das Gespräch wiederholen.
Kamu mau tinggal di rumahku? Oh, apakah tidak apa-apa? Ya, aku senang kalau kamu tinggal di rumahku. Bagaimana? Oke, kamu baik sekali. Terima kasih.
Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fördern, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder, morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie die Likes und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.